Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums.
Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Cast, sie zu knechten, ins Ohr zu treiben und ewig zu wünschen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
Herzlich willkommen zu Game of Nerds, eurem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute mal nicht Silmarillion Michael, sondern Schildmaid Anja. Hallo.
Hallo.
Wir wollen, ja, nachdem wir über Rings of Power gesprochen haben, müssen wir nochmal über Herr der Ringe sprechen. Wollen wir nochmal über Herr der Ringe sprechen? Wir werden es sehen. Auf jeden Fall geht es heute um die Schlacht der Rohirrim. Darüber werden wir sprechen. Es wird zu Spoilern kommen, also seid hiermit gewarnt. Und normalerweise macht ja jetzt der Michael an der Stelle immer die Ansagen. Aber wenn ihr natürlich noch mehr von uns hören wollt, dann geht ihr auf nerdizismus.de. Da könnt ihr unsere aktuelle Besprechung von Skeleton Crew hören oder von Agatha All Along. Und da gibt's auch noch ganz, ganz viele andere Folgen zu Rings of Power oder zu House of the Dragon. Und übrigens, wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, der kann mal auf rabbithole-theater.de gehen und sich dort zwei Karten für die Nerdy Christmas Show am 25.01. in Essen schießen. Gast Chris ist dieses Mal der EOS Andy und das wird wieder eine ganz fantastische Show. Also geht doch mal auf die Seite vom Rabbit Hole Theater in Essen und schießt euch da zwei Karten. Ihr dürft uns natürlich auch immer Feedback geben. Das Ganze könnt ihr machen an info@nerdizismus.de. Ihr kommt auf unseren Discord auf nerdizismus.de/Discord oder ihr schreibt uns eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 015259647709. So, das soweit der Vorrede. Wir reden, wie gesagt, über die Schlacht der Rohirrim, Herr der Ringe. War of the Rohirrim. Und ich habe mal wieder, wie immer, der Michael kennt das schon, du natürlich nur vom Hören, mal geguckt, wie denn so die Google Trends Nachfrage nach diesem Film ist. Und turns out,
gar nicht.
Sie ist ungefähr auf dem Niveau mit dem Politthriller Konklave. Kennt ihr den Film? Nee, genau. Abgeräumt tut im Moment Vaiana 2 oder auch Wicked oder auch Gladiator 2, aber die Schlacht der Rohirrim ist ehrlich gesagt weltweit in der Nachfrage eher unbekannt.
Aber dazu muss ich auch sagen, wenn ich dich nicht gehabt hätte, du hast mir nämlich den Trailer zu dem Film geschickt, dann hätte ich nichts davon mitbekommen.
Und du bist ja jetzt nicht gerade völlig uninteressiert, was Herr der Ringe.
Nee, überhaupt nicht. Also ich war total begeistert. Ich habe den Trailer gesehen und dachte so, boah, cool. Weil ich muss sagen, bei Rings of Power bin ich irgendwie raus. Da habe ich die ersten paar Folgen geguckt und dann hat's mich einfach nicht gecatcht. Aber bei dem Film, und ich hatte jetzt auch nicht unbedingt wieder Lust auf eine Fantasy-Serie, war irgendwie nicht so die Zeit für mich. Aber so ein Film, da hatte ich mal wieder Bock drauf. Und vor allem auf das Thema Herr der Ringe. Und dann als, ja, wir können sagen, als Anime.
Ja.
Mega cool. Also ich war direkt begeistert. Und mit dieser Begeisterung gehe ich jetzt auch in diese Besprechung.
Ja, die Begeisterung hattest du, ich will nicht sagen exklusiv, aber da warst du definitiv in der Minderheit.
Ich weiß.
Gar nicht mal, weil das jetzt das Thema Anime ging, sondern, und das ist halt beim Peter Jackson Lore immer so eine ganz besondere Kiste, weil man schlicht und ergreifend sich sehr, 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 sehr viele Freiheiten genommen hat, was die Geschichte und den Lore angeht. Es geht um eine Geschichte aus den Anhängen, die John Ronald Tolkien geschrieben hat, nämlich Anhang A, Annalen der Könige und Herrscher und da aus dem Unterkapitel 2 das Haus von Earl beziehungsweise die Aufzeichnungen über das dritte Zeitalter. Und die Geschichte geht eigentlich um den Disput von Helm, einem König der Rohirrim, also den Reitern, die ihr kennt von der Mark, den Reitern aus der Rohan, die ihr noch aus den Herr der Ringe Filmen kennt. Und der hat einen Disput mit einem anderen ähnlichen Fürsten, nämlich Frekka, um die Hand seiner Tochter. Und im Zuge dieses Disputes, da gehen wir gleich noch drauf ein, wird der Frekka von dem Helm erschlagen. Deswegen auch der Name Helm Hammerhand. Und daraus entspinnt sich dann eine, ja, ein jahrelanger Krieg durch in Rohan mit den Dunländern und so weiter. Und der endet dann nicht gerade sehr nett. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass die Legenden die Hauptprotagonistin des Films eigentlich halt gar nicht kennen, sondern nur so als Randerscheinung. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Hüter des Lores sich darüber herrlich aufgeregt haben, dass also jetzt Hera Hammerhand sozusagen zur Hauptcharakter des Films gemacht wird, wo es doch eigentlich um die zwei Brüder Halef, Hammer und Helm selber gehen sollte, weil die nämlich eigentlich ihren Disput mit Wulf haben und nicht umgekehrt. Und da höre ich dann schon wieder sowas wie, das ist ja nur eine Mary Sue und das ist ja wie Ray und Pick Me Girl etc. pp. Mit dem Wissen, wo du es jetzt weißt, was sagst du dazu?
Also diese Leute sollten sich den Film halt anschauen, weil ich finde, dass das ungerechtfertigt ist. Also sie ist kein Pick-me-Girl, das wollte ich damit sagen, finde ich.
Aber sie ist schon eine Ray.
Sie ist schon sehr...
Sie kann schon alles.
Ja, sie kann schon alles. Aber es ist wirklich so Anime-like, ja, wie soll ich sagen? Also ich hatte das Gefühl, sie hatte auch Schwächen. Also es gab auch, ne, sie wurde immerhin entführt. Spoiler, wir haben euch gewarnt. Sie wurde entführt, sie musste sich da durchkämpfen, sie hatte auch Verluste zu beklagen. Und im Endeffekt, ja, natürlich, wir haben hier eine Story, die vielleicht nicht ganz so aus dem Silmarillion irgendwo kommt, aber im Endeffekt finde ich es egal, weil sonst wäre es wieder eine komplette Pimmelparade.
Ja, das ist ja die Sache, ne? Wenn ich mich halt eben Dingen bediene, wo es eine Vorlage zu gibt, ändere ich die halt eben zugunsten dessen ab und kann ich dann halt eben sagen, hier wird mal wieder eine Diversity-Agenda durchgedrückt oder nicht. Geschrieben hatte das Ganze unter anderem Philippa Boyens, die ist jetzt nicht ganz unbekannt, die hat ehrlich gesagt bei Herr der Ringe und auch beim Hobbit schon mitgemacht, also so langsam geht ihr Mojo so ein bisschen weiter runter, sie ist anscheinend aber trotzdem Peter Jacksons Go-To-Writerin, denn sie hat King Kong gemacht und Mortal Engines und so weiter, aber es wurde halt auch nicht unbedingt besser hinten raus. Regie hat geführt Kenji Kamiyama, der hat vor allem Netflix-Serien gemacht, Ghost in the Shell, das war eine 3D-Animation, er hat auch eine Ghost in the Shell Anime-Serie gemacht. Er hat aber genauso auch bei Star Wars Visions eine Episode beigetragen, nämlich The Ninth Jedi, und die war in der Tat gar nicht mal so schlecht. Und jetzt darf er also einen 134-minütigen Anime machen. Und es gibt ja Meetings, die besser eine E-Mail gewesen wären. Und das ist ehrlich gesagt ein Film, der besser eine Serie gewesen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
weil ich saß im Kino. Und ich war jetzt nicht gelangweilt, aber der hatte schon so seine Längen.
Ja, und man hätte einige Sachen auf jeden Fall rauskürzen können oder, wie du gesagt hast, auch eine Serie draus machen können. Das wäre bestimmt auch gut angekommen. Allerdings war ich, wie gesagt, froh, dass es einfach mal wieder ein Film war und keine Serie.
Man muss dazu sagen, dass also hier das Ganze von Warner produziert wurde. Das heißt, im Gegensatz zur Amazon-Serie gibt's hier also eine andere Rechtelage. Und hier durfte zum Beispiel der Originalscore, das macht natürlich unglaublich viel her. Man hat auch mit Billy Boyd, Miranda Otto und Dominic Monaghan auch so drei Gaststars, wobei ehrlich gesagt man nur von Miranda Otto wirklich was mitkriegt, denn sie spricht sozusagen analog zu Galadriel die Einführungsworte in ihrer Rolle als Eowyn. Und da erzählt sie eben, oh, es gibt eine Geschichte, sie spielte 200 Jahre vor den Ereignissen von Herrn der Ringe, die man aus den Filmen kennt, aber dieses Mädel hat keine Geschichte, die erzählt wird. So, weil würdest du jetzt ja sagen, die Pimmelparade ist nachträglich umgeschrieben.
Ja, so ist es nämlich. Wahrscheinlich wurden diese Heldentaten dann wieder irgendjemand anderem zugeschrieben und das ist es halt. So wäre es wirklich passiert, so wie es ja auch in unserer Weltgeschichte passiert ist, mit den ganzen Bibelgeschichten, wo auch die Frauen irgendwie nie drin vorkommen, die drin vorkommen sollten. Ja, weil Männer gerne Frauen irgendwo rausstreichen.
Ja, also von daher ist es aber hier auch nur eine Fantasy-Lore, also von daher.
Ja, natürlich. Aber ich muss sagen, mir hat das sehr gut gefallen, weil ich finde es sehr schön, dass sich das so ein bisschen einreiht in Filme mit starken, rothaarigen Frauen. Ich musste sehr oft an Merida denken.
Was halt auch schon wieder so ein Klischee in sich selbst
ja,
ist.
Ja, natürlich ist es das, aber wir befinden uns ja auch wieder in so einer Welt bei Herr der Ringe, wo es ja auch angelehnt ist an, ich sag mal, Irland, Großbritannien, wo es sehr viele rothaarige Menschen gibt. Naja, und die Brüder sind alle blond. Und bei den Brüdern ist es so, das sind natürlich auch die Krieger. Der eine, der ist noch ein bisschen musikalisch veranlagt. Der andere ist so wirklich der klassische, ja, Krieger, Wikinger-Typ. Bei denen wird natürlich dann nicht gesagt, ah ja, guck mal, die können auch alles. Aber ja, es wird ja auch gezeigt.
Die können ja auch nicht alles, die sterben ja auch.
Na gut. Ja. Okay, aber man muss ja sagen, auch Hera hat ja sehr viel dafür getan, dass sie einiges kann. Seit ihrer Kindheit macht sie hier Schwertkampf und ist hält eher so der Wildfang und interessiert sich nicht für andere Sachen. Und ja, da könnte man auch wieder sagen, es ist ein Pick-me-Girl, aber sie hat trotzdem diese weibliche Seite. Ja,
also ich meine, mir hat's gefallen. Sie ja dann noch mit dem Wolf, also dem Bösen, den ich ganz schwach fand, weil ich glaube, das Problem ist folgendes. Das Ganze ist wahrscheinlich einfach nur irgendwie so eine kleine Anekdote, die auf 3 oder 4 Seiten, ich weiß es jetzt nicht, ausgedehnt wird. Und da hat man jetzt halt diesen 134 Minuten Story drumherum gemacht und die trägt's halt einfach nicht als Film. Denn muss man ganz ehrlich sagen, die Motivation von Wolf, also dem Sohn von Frecker, der ganz am Anfang erschlagen wird, auch ehrlich gesagt mehr oder weniger aus Versehen, ja, dessen einzige Motivation ist halt Rache. Und ja, obwohl ihn rechts und links alle sagen, lass mal gut sein, Junge, ja, du hast doch jetzt schon dem seine beiden Söhne getötet und keine Ahnung, was macht der trotzdem weiter? Und das ist dann irgendwann, da fehlt mir so ein bisschen, da hat mir die Madness gefehlt, irgendwie, weil das einfach wirklich vernünftigerweise überhaupt gar keinen Sinn mehr machen würde, da so weiter zu kämpfen. Der Antrieb über die Rache hinaus, der war irgendwie nicht gegeben. Dann versucht man da so eine Kindesfreundschaft, Liebesbeziehung zwischen Hera und Wolf so anzudichten, die auch so, ach, das war ungefähr so überzeugend wie Rey und Ben Solo, also eigentlich gar nicht, ja, also ich, wie gesagt, als Serie, wo man das so in 20 Minuten Bits über 8 Folgen vielleicht Woche für Woche wegsnackt, fällt einem das nicht so auf. Aber wenn du es halt direkt hintereinander guckst oder halt in dem Fall als Film schaust, dann waren halt doch einige Sachen dabei, wo ich sagen muss so, ah ja, und es war halt auch, und das muss man auch sagen, es ist halt wirklich, es gibt keinen Twist.
Nee.
Es ist nicht mal ansatzweise irgendein Twist oder irgendwas. Es bleibt also ziemlich vorhersehbar, die ganze Geschichte. Und am Ende, und jetzt nochmal Mild-Spoiler, werden halt auch noch so Name-Dropping gemacht. Das war halt ehrlich gesagt auch ein bisschen cringe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als sie dann den Saruman am Ende noch zeigten, der sah auch richtig schlecht aus. Also jetzt nicht, dass der jetzt, also er sah auch schlecht gezeichnet aus. Der sah so wie nachträglich noch so 5 Minuten vor Schluss noch reingekritzelt. Ja,
das habe ich jetzt nicht so empfunden.
Doch, der sah von den Gesichtszügen sah der ganz, also der sah jetzt schon aus wie Saruman, den man so kennt, aber ich fand, der wirkte da irgendwie gar nicht. Dann haben sie seine Stimme halt AI geklont, okay, kann man machen. Und am Ende musste natürlich dann nochmal Gandalf genannt werden und es mussten auch nochmal Trolle oder Orks reingebracht werden, die Ringe suchen.
Ja, aber das ist es ja, also ganz
aber das,
ehrlich.
Aber das hat's doch gar nicht gebraucht.
Ja, aber weißt du.
Also nichts davon hat's gebraucht. Es war so eine schöne losgelöste Geschichte, die uns einfach nur Helms Klamm zeigt, wobei da waren auch so 2, 3 Sachen, wo ich mir denke so, das habe ich halt alles schon in die Rückkehr des Königs gesehen und irgendwie, wenn ich in die 2 Türme gesehen und irgendwie besser.
Ja, aber also ich habe, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so eine große Erwartung an diesen Film gehabt, dass es irgendwie ein bisschen deeper wird oder dass nochmal irgendwas aus einer anderen Perspektive gezeigt wird. Das habe ich davon überhaupt nicht erwartet. Und deswegen bin ich davon jetzt auch gar nicht enttäuscht, weil ich glaube halt, die Leute wollen diesen Fanservice, die Leute wollen, dass am Ende diese Namen genannt werden. Die wollen, dass da
auch doch. Nicht so plump. Und ganz ehrlich, wenn halt Herr der Ringe draufsteht und dann noch Peter Jackson und ich offiziell diese Logos und so weiter verwende, dann habe ich eine gewisse Erwartungshaltung.
Aber du hast doch auch die Hobbit-Filme gesehen.
Ja, und die waren ja auch schlecht.
Ja, aber wie kannst du dann noch weiter irgendwas erwarten?
Ja,
das verstehe ich halt nicht.
Ich habe eine Erwartungshaltung und ich glaube an die Menschheit, ob eines gewissen Lerneffekts.
Nee, vergiss es.
Wäre das Ding auf Netflix rausgekommen als 8-teilige 20-Minuten-Serie, würde ich das hier alles wahrscheinlich nur bedingt bis gar nicht sagen. Aber als Film hat's halt irgendwie, Also auch die Animationen waren unglaublich hölzern. Ich glaube, das wäre im Fernsehen auch nicht so rübergekommen, weil es dann halt kleiner ist. Da merkt man es nicht so. Hm. Am Anfang war ich ein bisschen beeindruckt, weil die hatten eine tolle Fahrt über die Karte, also diese klassische Herr-der-Ringe-Karte, Landkarte. Und dann ist die Kamera so in Rohan reingezoomt und dann sind die so über diese Berge. Und das sah wirklich richtig klasse aus. Und das ist halt irgendwie so eine Mischung aus 3D-Animation und echter Animation, die ja, dann irgendwie das, drüber gelegt ist.
Das sah fantastisch aus.
Ja, aber dann war auch schon Schluss. Danach waren die doch sehr hölzern.
Es ging. Also ich fand halt zum Beispiel, das hatte ich dir auch direkt nach dem Kino gesagt, es gibt eine Szene, wo Hera in den Wald reinläuft, weil so ein Olifant hinter ihr her ist, der total durchgedreht ist und sie will diesen Olifanten da halt loswerden und dann steht sie da und schaut sich um und die Kamera fährt quasi so in der Gegend rum. Und das habe ich so in einem Zeichentrickfilm noch nie so richtig gesehen. Das sah ganz, ganz toll aus. Also es war wirklich sehr gut gemacht. Also vom Zeichenstil.
Also den Zeichenstil fand ich in Ordnung. Die Animationen waren halt ein bisschen hölzern.
Ja, also.
Naja, du musst halt immer sehen, verstehst du, wenn da steht halt, ja, der Punkt ist, wir reden ja nicht von einer Independent-Produktion aus Frankreich, die, by the way, sowas wie Blue Eye Samurai gemacht hat, wahrscheinlich nur einen Bruchteil des Budgets hatte und ein wesentlich besseres Produkt rausgebracht hat. Und das ist das, was mich ärgert, wenn ich also Millionen von Dollar zur Verfügung habe, ein fettes Franchise obendrauf knalle und dann halt nur ein mittelmäßiges Produkt rauskommt. Hm. Ist jetzt nicht schlecht, also. Lieber gucke ich mir den Film nochmal an als zwei Folgen Rings of Power. Aber das ist ja noch eklatanter. Das ist ja mit die teuerste Serie überhaupt und daraus gekommen ist ja ganz große Grütze. Da dürft ihr mir gerne mal auch in die Kommentare schreiben, wenn einer der Meinung ist, dass das großes Fernsehunterhaltung war, an welcher Stelle das gewesen sein soll. Da warte ich übrigens immer noch auf Feedback. Kam bisher noch nicht. Ihr seid eingeladen. Also das ist halt eben der Punkt, der mich dann so ärgert. Ich habe so ein tolles Franchise, ich kann was Tolles machen, ich kann eine gute Geschichte erzählen. Die muss ja jetzt auch das Rad nicht neu erfinden, alles gut. Aber wenn dann halt nur so Mittelmaß abgeliefert wird, wo man halt an anderer Stelle sieht, da schaffen andere für wesentlich weniger besser. Wir haben ja jetzt letztens gesehen, den Kong x Godzilla, Godzilla x Kong gesehen. Ja, ich will gar nicht wissen, was für ein DM-Budget hat, aber wir haben ja auch Godzilla Minus One gesehen.
Ja,
der hatte halt gerade mal nur 12 Millionen Dollar Budget, also ja, wahrscheinlich nur 10% von dem Godzilla X Kong Gedöns und der war halt dramatisch besser in jeglicher Hinsicht. Und das ist halt eben so, dass ich mir denke, so gib dir doch mal Mühe bei so einem Ding. Und das ist dann freue ich mich auch mehr drauf. So war ich nett, mal wieder kurz einzutauchen, auf einer großen Leinwand die Musik zu hören. Und ich finde auch das Design, ja, ich finde ja Ririm auch oder Rohan grundsätzlich eine interessante Ecke.
Ich ja eigentlich gar nicht. Ich finde das eigentlich die langweiligste Ecke überhaupt. Deswegen finde ich auch die zwei Türme von den Filmen am langweiligsten.
Echt?
Weil so viel in Rohan spielt und ich diese Pferdereiter da, ich finde das so langweilig, so als Thema. Ich finde das richtig blöd.
Hättest du lieber eine Gondor-Geschichte gehört?
Ich hätte eine Gondor-Geschichte interessanter gefunden, weil ich Gondor als Stadt auch interessanter finde, weil da in Rohan, das sind ja 5 Dörfer, also das sind ja nur so 5 Hütten eigentlich. Das ist ja eigentlich super klein und das verteilt sich ja auch eigentlich mehr so auf das Land, in so Dörfer halt. Und Gondor ist nochmal irgendwie diese weiße Stadt, die finde ich viel interessanter, weil man da, glaube ich, viel bessere Geschichten noch erzählen kann, weil die ja auch so aufgebaut ist in diesen Berg. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch spannende Geschichten zu Klassizismus geben kann oder, ja, weiß ich nicht, vielleicht gibt's da irgendwelche Geheimgänge und sowas fände ich halt irgendwie total cool und spannend. Und generell kenne ich gar nicht so viel aus Gondor, weil das hat irgendwie nie so den Hauptfokus gehabt.
Ja gut, das stimmt schon. Es wird einem von Helms Klamm, was man sehr ausführlich sieht und was auch genauso aussieht, wie ihr das aus dem Film kennt, nichts Neues gezeigt. Ganz im Gegenteil, es gibt dann eine Szene, als Helm Hammerhand vor dem großen Tor dann alleine sich der Übermacht entgegenstellt und das Tor zugefroren ist und es dann irgendwie nicht mehr geöffnet werden kann, denkt man sich, ja, aber da ist doch rechts diese Tür. Nimm die doch. Ja. Vielleicht ist die auch erst nachträglich eingebaut worden. Also das war halt auch eben, man hat halt auch nichts Neues wirklich so gesehen.
Aber muss ich sagen, das fand ich ja auch, irgendwo ist das ja ganz schön, etwas zu sehen, was man schon kennt, weil man sich dann so ein bisschen zu Hause fühlt und auch so nochmal ja, das war ganz nett, diese Geschichte zu Helms Klamm, was ja vorher gar nicht so hieß, weil ja durch diese Geschichte Helms Klamm erst Helms Klamm heißt oder auch Helms Dieb. Und darum ging es ja dann auch so ein bisschen, ne? Also
ja. Wobei wir jetzt ehrlich gesagt wissen, warum Helms Klamm heißt. Weil da nichts zu holen ist. Die sind ja arm wie eine Kirchenmaus gewesen.
Ja.
Ja, der Wolf verspricht denen da Millionen und Schätze und so weiter. Dabei war da gar nichts. Da waren die klamm und kalt. Was übrigens ganz cool rüberkam, also ich habe wirklich gefroren im Kino. Das hat den Film durchaus unterstützt. Es war ein bisschen frisch im Kinosaal. Und die Hälfte davon spielt ja auch während dem Winter. Und sie haben sich verkniffen, den Satz zu sagen, Winter is coming.
Ja, und weißt du, was mir aufgefallen ist? Da ist irgendwann in der Szene, es sind so Wappen zu sehen.
Ja.
Und eins der Wappen sah einfach genauso aus wie das Wappen der Starks.
Ja, stimmt.
Da war auch so ein Wolf, also so ein Hund drauf. Genau. Also es sah wirklich genauso aus. Und dachte ich so, okay, ist das,
Und es waren immer wieder so, wir haben ihn auf Englisch gesehen mit deutschen Untertiteln, was ich immer ganz schrecklich finde, weil dann irritieren dich die Untertitel die ganze Zeit. Also ich habe locker eine halbe Stunde gebraucht, um die deutschen Untertitel zu ignorieren.
Das also ich habe damit nicht so Probleme.
Fand ich ein bisschen. Und dann haben sie immer sich, wie gesagt, immer so um Filmtitel rumlaviert. Also zum Beispiel hieß es dann eben nicht, oh, that's an unexpected journey. Nein, es war, oh, that's an unexpected adventure. okay, got it. Ja, der Voicecast, ja, der ist solide bis gut, sehr britisch.
Ja,
unglaublich britisch.
Stimmt,
ja. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob die, ich habe jetzt den gar nicht so im, sprechen die ganzen Schauspieler da auch British English bei, ich habe es jetzt gerade gar nicht so präsent, ob da die Rohan-Reiter auch tendenziell, ja gut, das ist, wo kommt denn Carl Urban her?
New Zealand.
Ja gut, Carl Urban kommt jetzt aus Neuseeland, das wird Hendrik, der könnte vielleicht ein bisschen britisch nachmachen, aber okay, gut, naja. Ja, also das war alles solide bis ordentlich, man konnte der Story auch gut folgen, sie ist auch jetzt wie gesagt nicht sonderlich komplex. Also, was soll ich sagen? Wenn das Ding mal im Streaming rauskommt, dann habt ihr einen schönen Nachmittag. Muss man dafür ins Kino gehen?
Nee, musst du nicht unbedingt. Musst du nicht. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, also meine Erwartungshaltung war da einfach gar nicht so hoch. Ich habe mich einfach auf so ein Popcorn-Kino gefreut, auf einen schönen, einfach einen schönen Film mal wieder zu schauen, ohne jetzt groß Tamtam und so weiter. Und deswegen habe ich da jetzt auch einfach nicht so viel großartige negative Dinge zu sagen, weil ich, ja, wie gesagt, meine Erwartungshaltung, was das Herr-der-Ringe-Franchise angeht, ist einfach sehr, sehr low.
Na gut, dann muss ja wenigstens einer hier noch die Qualitätslampe hochhalten. Das bin in dem Fall wieder ich. Wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein paar Sternchen da. Oder hast du noch was zu sagen?
Ich wollte noch eine Sache sagen, wenn ihr Taylor Swift-Fans seid. Ihr werdet am Ende des Films einen Quote hören, die sehr, sehr gut passt. Was es ist, werde ich euch nicht verraten, das müsst ihr selber rausfinden.
Also Swifties kriegen noch einen Insider-Gag. So, wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst uns doch mal ein paar Sterne da bei iTunes, Podcast Addict oder dem Podcatcher eurer Wahl. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback an die 01525 964 7709, gerne als Sprachnachricht oder als Textnachricht oder eine E-Mail an info@nerdizismus.de. Und wie gesagt, wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, der geht einfach mal auf die Webseite vom Rabbit Hole Theater in Essen und schießt sich ein Ticket oder auch zwei oder drei oder vier für die Nerdy Christmas Show am 25.01. So, in diesem Sinne, weiß nicht, ob wir uns vor Weihnachten nochmal hören. Sollte das nicht der Fall sein, dann euch schon mal frohe Feiertage, guten Rutsch und schönes Fest. Und ja, natürlich geht's auch 2025 mit den Nerdizisten weiter. Wir haben sogar noch ganz, ganz viel, 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 viel mehr, von dem ihr jetzt noch gar nichts wisst. Seid gespannt.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.